Nachtwach. Nachtwach Podcast von DRS3 und SF1.
Ja, es ist Mitternacht, das ist Nachtwach. Ganz herzlich willkommen. Ich bin sicher, dass ihr auch schon eine Nacht verlebt habt oder erlebt habt, die Folgen hatte. Und genau über das möchte ich heute mit euch reden, über eine verhängnisvolle Nacht. Was ist eigentlich bei euch passiert? Da ist Telefonnummer 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Es kann ja sein, dass man merkt an einem Morgen, hey, ich bin ja gar nicht dort, wo ich eigentlich sollte sein, in einem fremden Bett oder sogar im Spital. Und nach dies nach kommt dann vielleicht die Erinnerung und ihr erzählt mir, was ist passiert in dieser Nacht. Oder man schreckt auf, zumindest in der Nacht, wie es draussen läutet und man geht an die Türen und draussen stehen Polizisten und die erzählen einem Schlimmes. Oder man ist an einem Fest, hat sehr viel getrunken, fahrt aber trotzdem noch mit dem Auto heim und was passiert? Ein Unfall. Und so gibt es ganz einen Haufen Sachen, die einem passieren, die alles zu einer verhängnisvollen Nacht macht. Dann nochmal Telefonnummer 0800 00 22 20 0800 00 22 20. Ihr könnt uns auch schreiben, ein Mail an nachtwach@srf.ch. Und jetzt sollte eigentlich Christina, 47, aus Bern am Telefon sein. Sorry, Christina.
Hallo, ciao.
Was ist dir denn passiert oder was ist zu einer verhängnisvollen Nacht geworden?
Also, das ist vor 29 Jahren, also ist jetzt 29 Jahre her, ich habe es ausgerechnet.
Ja.
Und das war 4 Tage vor meinem 18. Geburtstag gewesen. Ich wäre am 18. 18 geworden. Mhm. Und wir wollten eigentlich eine Party machen. Und wie das so ist in dem Alter, also ich hatte dann einen Freund gehabt, wir sind gerade, ich habe ihn schon lange bewundert, und wir sind gerade, wie soll ich sagen, 3 Monate intensiv zusammen gewesen und so. Und ich war in der Lehre gewesen, habe Koch gelernt und habe im Personalhaus gewohnt. Und er ist an diesem Abend aus dem Zimmer raus und ist dort noch so in die Tür gestanden und ich habe gesagt, eben, du, ist mir eigentlich nachständig tschüss, er ist mit dem Hund gelaufen, oder? Und nachher ist er nochmal zurückgekommen und wir haben uns geküsst, wie man das eben anständig. Ja, und er ist nie mehr zurückgekommen.
Also spurlos verschwunden? Das ist jetzt im Prinzip das Thema, das vorher im Club gekommen ist, oder?
Also, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht geschaut oder so. Nein, er ist tödlich verunglückt, also er ist abgestürzt, er ist auf dieser Wanderung abgestürzt. Und,
also er ist mit dem Hund raus eigentlich spazieren?
Ja, richtig.
Und
ja,
hat eine grössere Wanderung dann gemacht? Oder
ja, wie? Also das war in einem Dorf, in einem Bergdorf. Oder? Und er ist nachher so über eine, wie soll ich sagen, Klippe, also ist etwa 20 Meter, ist er nachher abgestürzt. Und also das Nächste, wo ich nachher dazu bin aufgewacht, war eigentlich die Feuerwehr, die ins Zimmer kam, oder? Die sind dann irgendwie benachrichtigt worden und ich habe es dann von ihnen erfahren. Oder? Und,
es ist am Nachmittag dann, also er ist am Nachmittag weggegangen?
In der Nacht. Also wir als Koch arbeiten wir am Abend, das war 10 Uhr. Ja. Und wir waren fertig mit Arbeiten und er ist nachher gegangen. Also das war so um die Zeit gewesen, oder?
Ja. Und du schon im Bett?
Genau.
Bis zu dem Moment, was dann irgendwie geläutet hat?
Ja, genau. Ja.
Was ist dir denn dort durch den Kopf, wo du die Feuerwehrmann siehst? Du hast ja am Anfang vielleicht noch nicht gewusst, dass die jetzt zu dir kommen wollen.
Ja, also die bin einfach aufgewacht und nachher, also ist sie die nachher im Zimmer gestanden. Also das ist so das Personal, aus dem man einfach einzelne Zimmer gehabt und wir waren zu oberst gewesen. Und dann sind die einfach der gestanden. Das ist eigentlich so gewesen. Und der Hund ist nachher noch gewesen, oder? Der Hund hatte sie gehabt. Der Hund hatte ich dann wieder gehabt, oder? Ja, so. Und nachher, ich bin nachher zu einer Freundin und wir sind nachher irgendwann in der Nacht beim Fahrer geendet in einem Dorf, oder? Wir haben nicht gewusst, woher. Und das weiss ich noch so, oder?
Weißt du noch, wie es genau war? Also was denn die gesagt haben, wo die bei dir im Zimmer gestanden sind, im Personalzimmer, und der Hund war ja auch rum. Oder was du gedacht hast in dem Moment?
Also für mich ist einfach, also das, was mir am stärksten ist geblieben und was mich eigentlich auch durch das Leben begleitet, ist ja schon ein bisschen länger her, ist einfach, also für mich ist dann nachher, also ich habe gerade alles verloren in dem Moment, oder? Also das, wo man mit 18, 4 Tage vor dem Geburtstag, vor dem 18, das ist nachher alles weg gewesen, oder? Mhm. In der kürzesten Zeit. Mhm. Und ja, es war eigentlich eine dunkel-schwarze Nacht gewesen, oder? Und wieso, dass ich da angerufen habe, ist eigentlich eben für zu sagen, also das hat nachher alles verändert, oder? Weil das ist dann nicht mehr gleich gewesen wie vorher, oder? Ja. Von einem Moment auf einen anderen. Und ja. Ich habe das ist einfach wieder morgen geworden. Es hat niemand gefragt, oder es ist wieder morgen geworden. Andere Leute sind wieder arbeiten. Und ich habe das, ich weiss noch, ich habe das gehasst, oder? Ich wollte alles zurückspulen, festhalten. Und im Nachhinein sage ich, jetzt ist eigentlich auch das, was mir nachher geholfen hat, das zu überwinden. Dass es einfach ist weitergegangen, oder? Mhm. Und ungefragt eigentlich. Mhm. Ja.
Du hast ja gesagt, also der Moment, oder, mit einer Freundin, mit einer Kollegin durch die dunkle Nacht bei einem Pfarrer gelandet, weil du ja nicht gewusst hast, was jetzt sollst machen. Bei dem Pfarrer hat es denn das Gespräch gegeben? Was hat er euch können oder dir können für einen Rat geben, beziehungsweise dich aus dem Schock rausholen?
Also, ich denke, wie soll ich das sagen? Also ich glaube nicht, wo ich dann, also das hat, das Erste, wo mich hat aus dem Schock rausgeholt, ist Monate später in die Gewerbeschule müssen. Und dort war eine Lehrerin gewesen, die mir nicht unbedingt sympathisch war, war sehr rebellisch gewesen. Und die hat mir gesagt, das wirst du nie vergessen, aber du wirst damit lernen leben. Mhm. Und das ist, weil meine Eltern und alle haben einfach so gesagt, ja, aber irgendwann haben sie dann wieder sollen einfach normal werden, oder? Mhm. Muss man ja zum Teil auch, aber es ist ja ein Teil in mir, der das nicht wollte, ganz klar, oder? Und,
Was hat denn normal geheißen? Einfach funktionieren,
ja,
und einfach weitergehen?
Ja, genau.
Und was heisst das, ich hätte das nicht wollen? Also du hast wollen irgendwo so drum auch trauern, oder?
Ja,
um dem Mann trauern.
Ja, richtig.
Ja. Und nicht so schnell vergessen.
Ja, richtig, oder? Und jetzt ist das 29 Jahre her, also er war 22 gewesen, als er ist gestorben. Also mhm. es ist schon sehr lange her, und es ist jetzt aber ein Teil von mir, also es ist ein Teil von meinem Leben, und es wird nie weggehen. Also ich habe ein wunderbares Leben, ich habe sehr viel erlebt, und ich denke auch, das hat mir nachher gegangen, also ich habe mich nachher mit den Sinn vom Leben anfangen auseinandersetzen, wieso sind wir überhaupt da. Ich bin dann so richtig auf die Suche gegangen nach irgendetwas, mhm. wo mehr ist, also wie soll ich sagen, einfach der tiefere Sinn, oder? Mhm. Und, ja.
Also wo du glaubst, ohne das Erlebnis hättest du den Weg nicht so gemacht?
Nein.
Ja.
Nein.
Du hast gesagt, er ist ein Teil von mir oder ein Teil von dem Leben. Was ist das für ein Teil, also wenn du das kannst beschreiben? Also wenn man mit dir jetzt zusammen ist und so, dann ist er, hat er auch irgendwo immer einen Platz. Und kannst du den Platz beschreiben oder den Teil, wo er bei dir ist?
Also, ich hab immer versucht, also ich immer gedacht, oder er wird, sicher auch vielleicht die Fantasie, dass er immer denkt, oder ich möchte gerne mit ihm in Kontakt sein, mhm. eben da nachher so Bücher, das Leben nach dem Tod und so, hat mich nachher alles interessiert, und ich habe nie eigentlich das Gefühl gehabt, dass er, also dass ich sie Nähe, also dass er mit mir Kontakt hat, das war immer mehr von mir zu ihm gewesen, mhm. oder? Mhm. Und ich habe eine 15-jährige Tochter, und die ist vor 12 Jahren, also ich habe in Australien gelebt.
Also du bist ausgewandert?
Ja.
Aber das war nicht der Grund gewesen, also, da
also
die Trauer und so, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt den Ort und das Land wechseln, ich muss weggehen.
Also wie soll ich sagen, ich habe schon ein bisschen, also das hat sicher auch mitgeholfen, ich sage es so, mm-hmm. oder? Das ist einfach, das ist, ich habe schon immer gewusst, dass ich weg will und muss, einfach auch durch das, dass ich in einem kleinen Dorf bin aufgewachsen. Also, ja, und das hat sicher mitgeholfen, oder? Und auf jeden Fall ist meine Tochter vom Dachboden runtergefallen. Also das ist etwa, das ist sie dreijährig, sie ist etwa, sage ich jetzt mal, 10 Meter in Sydney, in einem Haus, oder? Und ich bin raus, gehe die Wäsche aufhängen, also gehe die Wäsche holen durch den Garten ins Wäschhaus und wieder zurück. Und als ich zurückkam, ist sie dort unten am Boden gelegen und ich habe das zuerst gar nicht richtig realisiert. Und habe dann raufgeschaut und habe gesehen, dass das dort offen ist und habe nicht gewusst, was passiert ist. Und dann in dem Moment war er ganz klar da gewesen, oder?
Da als Schutzengel?
Ja. Und ich bin nachher wie eine hysterische Mutter, das macht mit dem Taxi ins Spital. Und die haben sie untersucht und alles geräumt und sie hat einen verstauchten Knöchel. Also die haben mir das gar nicht richtig geglaubt. Mhm. Oder ich denke, das ist irgend so eine übertreite Person, oder?
Ja.
Und das ist für mich sehr eindrücklich, also ja, das ist für mich sehr eindrücklich gewesen, oder? Das, ja.
Also, dass er da ist, oder in Form jetzt auch von, wie du das erzählt hast, von einem Schutzengel und
ja, einfach,
irgendwo auch schaut.
Ja, genau, oder? Ja. Das ist vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber es ist einfach da, oder? Und es ist auch, für mich, ich habe ja früher am Abend angerufen und dann nachher, das ist einfach etwas, was in mir drinnen ist, oder?
Also, wo du dann gerade angesprochen worden bist, wo das auf DRS3 das Gespräch war, über das, dass du angerufen hast, das kommt dann immer wieder. Gibt es dann manchmal auch, oder früher vor allem, hat es manchmal auch so die Fantasie gegeben, wie das echt wäre? Wenn er jetzt noch würde leben, wie das Leben würde aussehen mit ihm?
Ja, total.
Ja?
Ja.
Und wie sieht es aus?
Ja, also ich denke, wie soll ich sagen, vielleicht hätte ich mehr Kinder gehabt, sage ich jetzt mal, oder? Das ist so etwas, wo ich jetzt mit 47, wo das schon ein bisschen am Ende ist, oder? Wo ich denke, ja, das wäre, also, und das wäre sicher aber auch sehr abenteuerlich gewesen und sehr unkonventionell, oder? Also, vielleicht ist das so, warum ich nachher mein Leben so gelebt habe, weil ich denke nicht, wo er ist nicht der konventionelle Typ gewesen, oder?
Und wie lebst du jetzt?
Ja, das ist sehr spannend.
Jetzt kommen wir vom einen ins andere, aber nur noch ganz kurz, es nimmt mich noch Wunder, wie du jetzt lebst.
Also, ich lebe in einem kleinen Dorf im Berner Oberland. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und das ist auch eine grosse Liebe von mir und ich habe damit 39 kennengelernt. Mhm. Also ich bin so, ja, sehr einfach in einem Holzhaus. Sehr, also und wie soll ich sagen, was auch immer ein Teil von mir ist, also ich freue mich schon immer auf den Tod, nicht, dass ich depressiv bin oder irgendetwas, aber es war immer etwas von mir, wo halt auch zu mir gehört. Oder?
Und zum Leben gehört.
Ja.
Also das Auseinandersetzen auch.
Ja.
Mit dem Tod, dass der kommt und du hast keine Angst vor dem.
Ja, nein, also ich denke, ich würde sicher sagen, immer ich habe Angst vor denen, weiß auch nicht, wie lange das geht, von denen, wo man noch
und lebt, sterben.
Denen, wo man tot ist. Oder
wenn ich dann sterben.
Ja, genau.
Ja.
Oder wo man dann denkt, aber hoffentlich tut es nicht fest weh oder so, aber ich bin jetzt gerade wieder einen Monat in Australien gewesen.
Du bist eine Reisende, eine rastlose, eine, die etwas muss auch gehen und laufen, unkonventionell. Jetzt hoffe ich einfach, dass du noch ganz viele Jahre hast.
Ja, danke.
Und danke vielmals, dass du angerufen hast. Total spannend.
Dir einen schönen Abend.
Gleichfalls.
Eine super Sendung.
Danke.
Es sollte einfach ein bisschen früher am Abend sein.
Vielleicht würden dann die Leute gar nicht so viel von sich erzählen, wenn es viel früher wäre, ich weiss es nicht. Also, aber du gehst jetzt schlafen oder hörst du hoffentlich noch
nein,
ein bisschen zu?
Nein, ich noch
also gut. Christina, danke vielmals.
Tschüss.
Ciao. 0800 002 2020, unsere Telefonnummer. Ihr könnt aber auch mitdiskutieren, wenn ihr wollt. Auf Facebook. Könnt ihr mal schauen auf unsere Seite facebook.com/Nachtwach. Robert, das ist Barbara.
Guten Abend, Barbara.
Ich sehe, du bist 71.
Ja.
Und du hast sicher mehr als eine verhängnisvolle Nacht schon in deinem Leben gehabt, oder?
Eigentlich mag ich mich nicht so daran erinnern, aber die entscheidende, das ist ein gutes Jahr seither.
Ja.
Und ich hatte eigentlich das Glück gehabt, dass ich immer gesund und fit war. Ich habe am Donnerstag noch Tennis gespielt. Mhm. In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag hatte ich plötzlich so ein Schwindelgefühl gehabt. Wir sind dann am Freitagmorgen zum Arzt. Der hat dann der Frau gesagt, sofort ins Unispital mit dem. Am ganzen Freitag haben sie mich untersucht. Zu Abend hat es geheißen, der Mann geht heim. Das können wir da nicht behandeln. Das ist gefährlich, weil das vegetative oder das vegetative Nervensystem ist gefährdet. Das kann man daheim medikamentös behandeln. Nee. Sie soll das Auto holen und die Schwester hat mir helfen, mich anzulegen. Und als ich dann wieder verwacht bin, das ist in dem Fall in der Nacht vom Freitag auf den Samstag, bin ich dann irgendwo zwischen zwei Vorhängen hineingelegen, in einem Bett rein. Das hat links und rechts hat's geschnarchelt. Ich konnte nicht mehr schlafen, aber habe einfach gemerkt, irgendetwas stimmt mit mir nicht mehr. Und am Samstag
Morgen. Du hast
auch
das Gefühl gehabt, du bist nicht an dem Ort, wo du eigentlich müsstest sein.
Nein, oder? Es hat einfach irgendwie, aber ich bin sehr wahrscheinlich so voller Medikament gewesen, dass es irgendwie nicht ganz geschaltet hat. Am Samstagmorgen habe ich dann aber realisiert, dass ich total gelähmt bin. Bis an den Hals rauf. Ich konnte nicht mehr reden, ich habe geschillt, ich konnte nicht mehr hören, mich geschweige denn auch nicht mehr bewegen. Und das ist dann eigentlich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt etwas wirklich nicht mehr normal.
Ja.
Die Familie ist dann am Samstagmorgen gekommen. Ich bin dann in der Notfallstation gewesen, oder intensiv, und dort haben sie immer wieder, also zwischen all diesen Untersuchungen, haben sie dann dürfen kommen. Und dort war eigentlich der erste Schreck gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr mich verständigen. Also
es geht einfach nichts mehr zum Maul raus.
Es hat schon, aber
du tust irgendetwas formulieren. Aber
ich selber habe mich gut gehört, also ich selber habe mich verstanden, ich habe gewusst, was ich frage.
Ja, ja.
Und die Frage war natürlich naheliegend gewesen, was ist los mit mir, warum bin ich da, was ist los?
Ja, ja.
Und habe dann feststellen, dass die Frau und der eine Sohn, der dann schon da war, dass die mich mit grossen Augen angeschaut haben und Kopf geschüttelt haben. Und was heisst das? Dann ein weiterer Faktor war, dass mich meine Frau hat streicheln wollte. Das habe ich gar nicht mehr vertragen. Das hat ganz fest wehgetan. Sie hat mich heben, aber ja, nicht sonst herkommen.
Also weil bei der Haut irgendwo, also es gibt ja manchmal so gereizt ist irgendwo, dass das wie nicht geht.
Ja, das ist einfach eine Reaktion, die man ja sonst nicht hat.
Ja,
ich kann es eigentlich sonst gerne, wenn man mich berührt, aber da ist das einfach nicht drin gelegen. Und,
aber das hast du gespürt irgendwo, obwohl du gesagt hast, ich bin gelähmt, ich konnte mich nicht können bewegen. Also die Haut hast du gespürt?
Die Haut habe ich gespürt. Und auch bei den Untersuchungen nachher, man hat mich ja dann da in die Röhre getan, man hat all die elektronischen Messungen gemacht. Das ist eine Woche lang, bin ich dann im Intensiv gewesen. Und dort habe ich dann einfach langsam realisiert, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Und es ist aber noch relativ lang gegangen und ich nehme an, das ist auch aufgrund von den Medikamenten, den vielen Fläschchen, die da überall rumgegangen sind, dass das Bewusstsein eigentlich nicht ganz hundertprozentig war.
Du, und es
aber
ist niemand...
Ist klar gewesen.
Es ist niemand auf die Idee gekommen, irgendwo zu sagen, komm, wir müssen ihm das aufschreiben. Wir müssen ihm vielleicht, wir verstehen ihn nicht, aber er ist ja eigentlich da. Wir schreiben ihm mal jetzt irgendwie auf. Du bist im Spital, du hast das und das. Es wird das und
Nein,
das mit dir gemacht.
Ich glaube, ich hätte es nicht einmal gesehen, weil wenn ich über da geschaut habe, dann
ist
mit
dem
linken Auge ist das auf Augenhöhe gewesen.
Ja.
Und mit dem rechten Auge habe ich das gleiche Gesicht dann so auf Hüfthöhe gesehen. Also, ich durfte dann nach einer Woche dürfen ins Zimmer im Unispital und habe mich eigentlich riesig gefreut, weil ich dann dachte, jetzt kann ich dann ein bisschen Musik hören oder ein bisschen Fernsehen schauen, weil die Woche in dem zwischen den zwei Vorhängen, obwohl man mich dort sehr, sehr gut betreut hat und sehr, sehr aufopfernde Pflegepersonal gewesen sind, ist er natürlich gleich ohnmächtig gewesen, speziell wenn man sich auch nicht bewegen kann.
Ja.
Also ich kann mir nicht einmal an der Nase kratzen, wenn es bissen hat. Das, geschweige denn alles andere, was nicht gegangen ist. Aber ich dann, am Montag dürfen auf das Zimmer und das war dann eigentlich wieder eine grosse Enttäuschung gewesen, weil erstens einmal mit dem Gehör, das gescherbelt hat, das Klavierkonzert im Radio, das hat wehtan, das haben wir schleunigst abgestellt. Und im Fernsehen war gerade ein Tennismatch gewesen, wo ich den Federer gesehen habe, aber natürlich auf zwei Plätze und zwei Federer und habe dann auch nie gewusst, wie er das jetzt schlägt. Also haben wir das auch schleunigst abgestellt. Ja. Und,
kannst du mir sagen, um es einfach noch zu verstehen, was ist denn in dieser Nacht passiert mit dir? Also du hast am Anfang erzählt, oder? Die haben gefunden, ja, das kann man dann mit Medikamenten und so. Und dann ist der Zustand gekommen, dass du dich eben dort vorgefunden hast, zwischen diesen zwei Vorhängen und nicht mehr können dich bewegen. Was ist passiert in dieser fatalen Nacht?
Es war einfach ein totaler Zusammenbruch gewesen. Und was wir nachher dann, also die Frau und beide Söhne, die dann wo gekommen sind, die haben dann wollen wissen, was ist eigentlich los mit unserem Vater, was hat er denn? Und da haben sie müssen sagen, das ist ganz eine spezielle, seltene Krankheit. Man hat so zwei, drei Fälle im Jahr im Unispital in Zürich. Und das ist im Prinzip eine Entzündung vom Hirnstamm. Mhm. Man weiß aber nicht genau, woher das kommt. Es kann eine Infektion sein, es kann ein Virus sein oder irgendwie vielleicht auch eine Medikamentenreaktion. Also das weiß man nicht. Mhm. Aber es tut einfach im Prinzip das totale Nervensystem hat es über den Haufen gerührt. Mhm. Und das ist genau eine Sache gewesen. Also die Nacht hat eigentlich die Auswirkung gehabt, dass ich dann gute 4,5 Monate fort gewesen bin. Unispital und dann Reha-Klinik, wo ich wieder wie ein kleines Kind gelernt habe, schwätzen, schlucken, schauen, laufen, mich bewegen.
Unglaublich.
Aber heute.
Und heute. Und das hast du alles angebracht.
Ich meine, jetzt
hört man dich ja, man hört dir nichts an, oder?
Nein. Ja. Also ich würde sagen, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass es einerseits so schnell gegangen ist, der Besserungsprozess. Mhm. Das hat man mir auch in der Reha bestätigt. Das sei eigentlich Ausnahme, dass jemand so schnell Fortschritt macht. Ist aber an sich auch ein riesen Motivator gewesen. Mhm. Weil man es praktisch von Tag zu Tag wieder gesehen hat, ich kann wieder ein bisschen etwas, was ich vorher nicht habe können. Ja. Und wenn es nur mal, was ich wieder selber habe können, Zähne putzen, plus alle anderen hygienischen Details, dann aber auch lernen reden wieder. Mhm. Und
es ist eigentlich alles wieder gut jetzt.
Und morgen Morgen gehe ich Tennis spielen.
Schau jetzt, das erste Mal?
Natürlich. Nein, nicht das erste Mal,
aber in der Halle.
Jetzt spielen wir in der Halle.
Also es geht alles wieder?
Es geht alles
wieder. Und wenn du jetzt auf das Jahr zurückschaust, und dann nachher, was denkst du darüber, was jetzt da passiert ist mit dir?
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich denke, in dieser Zeit, wo man so bewegungslos da liegt, wo man gar nichts machen kann, dann hat man viel Zeit zum Denken. Mhm. Was eigenartig ist, ich habe eigentlich nie Angst gehabt. Ich habe mich gefühlt von der Familie, von den Freunden, aber auch vom Personal. Und gleichzeitig aber auch, denkt man natürlich auch in Richtungen, wo man vielleicht vorher nicht so stark sich damit beschäftigt. Mhm. Was soll das? Warum ich? Und gibt es da Möglichkeiten eigentlich auch? Also schlussendlich lernt man sogar werten.
Ah ja.
Und,
ist das etwas, was du vorher gar nicht gekannt hast?
Doch schon, aber vielleicht nicht so intensiv.
Mhm. Beten, und hat es dann auch so die Vorstellung gegeben von dir, dass du gedacht hast, wie sieht mein Leben aus, wenn es jetzt so bleiben
würde? Eigenartigerweise habe ich mir das nicht überlegt. Das war dann das Problem von der Familie, weil die Ärzte gesagt haben, oder müssen sagen, sie wissen nicht, wird es wieder gut, braucht es 2 Jahre oder weiss wie lang. Da ist natürlich dann die Frage viel mehr für die Familie gekommen, was passiert, wenn unser Vater im Rollstuhl heimkommt. Aber für mich selber ist das eigentlich kein Thema gewesen, vielleicht aber auch, es hat so ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt. Und das ist am ersten Tag in Zielschlacht, wo ich in der Reha war, wo ich musste das erste Mal aufstehen, also aus dem Rollstuhl. Ich bin mit den Fahrrädern dort rausgekommen, ich bin in einem Rollstuhl gsi, wo man sich nicht kann bewegen. Da hat man mich zwischen zwei so Liegenden gerollt und hat zwei Therapeutinnen gehabt, eine hinten, eine vorne. Und ich musste das erste Mal aufstehen. Und in dieser halben Stunde habe ich das dreimal geschafft und einmal vier Minuten lang bin ich gestanden. Und
das
brüllt,
hat die Kraft brüllt
wie ein Bub.
Ja, das glaube ich.
Aber für mich im gleichen Moment habe ich gewusst, ich komme wieder und ich will. Und es hat noch einen weiteren Faktor gehabt. Ein Freund hat mir ein Büchli gemacht, ein Fotobüchli, wo er vorne durchher geschrieben, sieben Buchstaben zum Erfolg, ich will. Und da hat er dann Fotos drin gehabt, vom Ferienhaus, wenn ich gegangen gucke, Pilzen, ein gutes Glas Wein und einfach alles wieder Punkt, ich will. Und das ist für mich eigentlich immer das Morgen, das erste war am Morgen, habe ich mein Büchli angeschaut, ich will.
Machst du das jetzt noch?
Ja, das liegt bei mir auf dem Nachttischli und das ich schaue ich immer wieder an.
Und schreibst du manchmal auch wieder neue Sachen so irgendwie auf einen Zettel oder drei über dein Leben?
Ich habe eigentlich dann, wo ich wieder haben können, so weit schreiben, dass ich Tasten auf dem Laptop getippt habe, habe ich dann angefangen aufzuschreiben. Also ich habe einen Weihnachtsbrief geschrieben, ich habe mal ein Märchen geschrieben, einfach plötzlich so Reaktionen vom Aufschreiben und habe an sich eigentlich auch das Ganze einmal noch wollen aufschreiben, wie ich das empfunden habe. Stichwort habe ich gemacht, aber mehr nicht, weil einerseits sollte man eigentlich das jetzt auch vergessen, verarbeiten und jetzt in die Zukunft schauen und ich freue mich am Leben.
Ja, das gehört mir auch, das gehört mir auch. Robert, danke vielmals, dass du angerufen hast. Ich finde es total interessant, was du erzählt hast. Und morgen einen guten Tennismatch.
Danke vielmals, Barbara.
Alles Gute.
Dir noch gute Sendung.
Merci vielmals. Ciao, ciao, Robert. Tschüss. Wir machen weiter mit der Sandra. Das ist Barbara. Hallo, Sandra.
Ja, hallo, Barbara.
Was war bei dir so verhängnisvoll gewesen in dieser Nacht, wo du jetzt wahrscheinlich darüber erzählen
willst? Ja, es war ja so gewesen. Ich bin wie jetzt in dieser Nacht am Heimfahren und es schneit.
Schneit es jetzt draussen?
Ja, bei uns schneit es in unserem Kanton.
Bern, oder und, wo? Kanton Bern?
Fribourg.
Fribourg, ja.
Ja, und nachher kommen mir so Erinnerungen und dann habe ich das Thema gehört und dann musste ich sagen, mal, das ist... Ich denke viel darüber nach. Bei mir war das so, im 2001 habe ich mich im Januar schwer verliebt. Das zweite Mal in meinem Leben, würde ich jetzt mal sagen. Und nachher habe ich mit meinem Freund abgemacht, wenn ich den Führerwagen habe, einen Mais, also ich arbeite im Gastgewerbe, dann gehe ich zu ihm heim. Und dann habe ich zu Lies gelohnt und bin er ins Freiburgische gefahren. Weil die Kinder, die ich hatte, die waren 7 und 8, die waren beim Papi ein Wochenende. Dann habe ich gesagt, dann komme ich zu dir und genießen wir das Wochenende. Und trotz Schnee, ich denke, das ist mega gefährlich, habe ich über 2 Stunden für den Weg. Und dann bin ich bei ihm übernachtet und in dieser Nacht bin ich schwanger geworden. Ich wollte aber eigentlich keine Kinder mehr. Wollen,
ja, bist du gewesen?
30.
Und schon 2 Kinder gehabt.
Ja, genau. Ja. Und geschieden. Und 2 Jahre bin ich allein gewesen und habe eben ihn lernen können. Nachher habe ich aber gewusst, er steht nicht so auf Kinder. Habe ihm gesagt, ich bin schwanger. Und er, das Einzige, was er dann gesagt hat, war, Scheiße, zahlen tue ich, aber schauen tue ich nicht.
Aber dann löst es einem ja gerade ab, oder?
Ja, das ist der Hart, das ist hart.
Also auch wenn man verliebt ist, dann nachher ist ja irgendwie, zeigt das ja einen Charakter von jemandem.
Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, heute im Nachhinein denke ich, das ist vielleicht die Ohnmacht für jemanden, der nicht darüber reden kann, oder die Sprachlosigkeit, oder sich zu verstecken hinter dem Gefühl. Mhm. Also ich kann das anders nicht beschreiben. Auf jeden Fall, wir sind ja gleich noch 4 Jahre zusammen gewesen. Also das muss ja
das Kind ist auf die Welt gekommen? Also in dem Fall?
Nein. Nicht? Ich bin dann zum Hausarzt am nächsten Tag. Er hat mich der Hausarzt untersucht und hat gesagt, ja, also wisst ihr, ich habe, was muss ich sagen, wegen einem Autounfall vorher, habe ich den Rücken operiert Und von den Schmerzen habe ich sicher 3-4 Gramm Schmerzmittel noch pro Tag, dass ich arbeiten konnte, plus Antidepressiva in einer hohen Dosierung, also wirklich, wirklich hoch. Mhm. Und bin manchmal ein bisschen vorher verzweifelt am Leben. Wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich ein bisschen Alkohol getrunken, obwohl ich Alkohol gar nicht gerne habe. Einfach, dass ich schlafen konnte. Von den Schmerzen her, mit Antidepressiva und einer hohen Dosierung Schmerzmittel, hat mir mein Hausarzt geraten, das abzutreiben. Also das war wirklich mit die ersten Worte von meinem Hausarzt. Also es sei von dieser Medikation her, wo ich habe, den Mix, könnte das fast nicht gesund sein. Ob man das sehe oder spät folgen, können er mir nicht sagen. Aber ich müsste es selber entscheiden. Gut.
Was hat das ausgelöst? Also ich will wissen, wie du an die Schwangerschaft also angegangen bist, beziehungsweise wo du gemerkt hast, du bist schwanger. Hättest du das Kind wollen haben?
Auf jeden Fall, ja.
Und wo er das dann gesagt hat, das geht nicht, beziehungsweise also du musst selber entscheiden, aber es könnte schwere Schäden haben. Wie hast du denn da
dich entschieden? Ich habe Angst bekommen. Also ich habe Angst bekommen. Ich habe meine Mutter angerufen, weil er hat nicht mit mir geredet über das. Als gäbe es das Thema nicht.
Und dort ist dir nicht in den Sinn gekommen, irgendwo noch jemand anderes, eine Ärztin aufzusuchen, die vielleicht etwas anderes gesagt hätte?
Mal im Spital habe ich dann auch noch nachher gefragt. Okay. Und meine Mutter hat gesagt, los, ich war ja schon alleinerziehend und habe geschafft und wirklich ein Selbstleben gehabt. Und mit den Antidepressiva habe ich dann gezweifelt. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht. Wenn er mir nicht hilft, ich packe das nicht nochmal als Baby, ich bringe es nicht her. Und da war die Angst am Schluss grösser gewesen, als der Mut zu sagen, mal, ich bringe das Kind auf die Welt. Oder? Dann hatte ich die Abtreibung gehabt und ich muss sagen, ich habe mich noch entschlossen, für mich zu unterbinden.
Ja, gleichzeitig?
Ja, weil ich habe gesehen, ich will das nie mehr erleben, das hat mir... Erstens das Vertrauen im Menschen, also die Liebe zum Nomaden, das hat mir das Herz verrissen, das war das Erste. Das Zweite ist einfach der Schmerz, also mit töten ein Kind. Ganz klar, also da darf man nicht sagen, ja, es ist noch klein, es ist nur eine Zellmasse. Mit dem muss man auch leben können. Dann habe ich gesagt, ich will mich lange binden. Und das haben sie auch gemacht, also der Arzt hat es gemacht. Weil ich bin so stur gewesen, ich habe gesagt, ich will nie mehr in die Situation kommen in meinem ganzen Leben. Ich habe zwei Kinder, das ist gut so. Und was ich noch muss sagen, er ist mir nicht einmal ins Spital besuchen, weil er hat so Angst gehabt vor meiner Reaktion oder weil ich traurig bin. Und das ist für mich, also ich weiß nicht, das kann man, glaub, das kann man gar nicht beschreiben.
Also völlig allein, oder? Einfach allein gelassen, sitzen gelassen. Und du hast ja vorher gesagt, aber ich bin 4 Jahre noch mit ihm zusammen gewesen. Warum denn das?
Ja, die Liebe war schon noch da gewesen, zum Menschen selber. Und irgendwie musste ich sagen, ja, er hat mich zur Entscheidung gedrängt, die vielleicht für mein Leben besser war, weil der Kampf alleine zu sein mit zwei Kindern ist sonst schon. Also ist happig mit Arbeiten, mit Finanzen. Aber dann habe ich nach 4 Jahren, einfach die Liebe ist innerlich gestorben. Ich würde sagen, wegen diesem Ereignis ist das ist einfach nicht mehr gegangen. Die Gefühle sind weg mit der Zeit. Eigentlich schon ein Jahr bevor die Beziehung ist fertig war. Ist für mich klar gewesen.
Du hast ja schon gesagt, in dem Moment, wo du das Kind abgetrieben hast, irgendwo so das Vertrauen in den Mann irgendwo ist weg gewesen. Eben gleich die Frage, wieso bist du dann nochmal zurückgegangen zu dem Mann?
Ja, ich bin einfach wieder heim. Wir waren zusammen in einer Wohnung mit den Kindern. Ich hatte nicht Kraft mehr. Ich war so K.O. innerlich kaputt. Ich hatte nicht Kraft, noch etwas zu ändern. Ich bin dann viel stiller geworden, nachdenklicher.
Welche Erwartungen hast du denn von ihm? Also wo du quasi in die Wohnung wieder zurückgekommen bist? Nach dem
Abend? Ich mit mir darüber redet.
Und ist es je dazu gekommen?
Nein, nie. Nie.
Du hast es auch nicht angesprochen?
Wohl, ich habe probiert, aber ich sehe, dass ich über das gar nicht reden.
Was hast du dir gedacht? Was hast du dir gedacht, wenn er nicht wollte darüber reden?
Ja, wieso habe ich gedacht?
Ja.
Aber ich, heute, eben im Nachhinein würde ich sagen, hat mein Schmerz, das hat er gespürt und das hat ihn abgeschreckt von meinen Emotionen. Und ich glaube, er hat Angst gehabt.
Und dir selber hat dann das Verändern von dir, du hast es erzählt, oder? Ich bin stiller geworden. Hat dir das nicht manchmal auch Angst gemacht, dass du so anders wirst?
No, sicher, Mama. Also ich habe dann noch, wegen der verhängnisvollen Nacht, ich habe dann einen Mann lernen können, etwa 3 Jahre später, und würde sagen, ja, verliebt. Ja, mal, ich habe mich schon verliebt, aber es war nie mehr so gewesen, wie bei meinem Ex-Mann und dann eben beim zweiten Freund wegen der Abtreibung. Mhm. Und dann hat dann noch Kinder wollen. Und die Beziehung ist nicht kaputt gegangen, weil ich keine Kinder mehr können. Und das ist über lange Zeit, also hat mich das begleitet.
Ja.
Das bestimmt, eine kleine Entscheidung bestimmt manchmal das ganze Leben. Und, ja.
Da kannst du dann wie, oder? Also irgendwie, du hast es so entschieden gehabt und du hast ja irgendwie, hättest dann wegen ihm wollen noch mal ein Kind haben?
Mit dem nächsten Freund, den ich dann hatte, ja, weil ich mich geborgen habe gefühlt.
Ja.
Er war der gewesen, der mir die Heime hätte gegeben, für mit meinen Kindern und mit ihm zusammen im Haus einfach glücklich zu sein und Mutter dürfen zu sein. Also das ist ganz ein wichtiger Ausdruck. Man kann als Alleinerziehende, wenn man arbeitet, kann man fast nicht Mutter sein. Man ist Mutter, aber man
hat noch so viel anderes nebendran, oder, wo dann irgendwie auch noch muss funktionieren.
Und ich koche gern, ich backe gern, ja wirklich, und ich bin gern Mutter. Und meine Kinder, ich habe super, 2 super Kinder, die sind 18 und 19 jetzt.
Es ist jetzt auch Zeit vergangen wieder zwischendurch, gell?
Ja, also, 10 Jahre, oder? Jetzt
würde ich sagen, du hast angefangen, es ist die gleiche Nacht wie damals, es schneit draussen. Und jetzt, wo es schneit draussen, was würdest du sagen, wo du jetzt stehst in deinem Leben? Gerade heute, zu dem Zeitpunkt, es ist jetzt gerade 12:55.
Ja, wo stehe ich? Ich habe wieder mal 4 Abend gehabt.
und im Leben stehst
du? Im Leben stehe ich, also sagen wir, ich bin stolz auf meine 2 Kinder, die ich habe. Die machen beide ihre Lehre. Also ich kann sagen, ich habe es geschafft.
Super.
Sie sind gross.
Ja.
Sie saufen nicht. Sie ganz normal. Ja, muss ich so sagen. Ja. Heute ist das nicht mehr selbstverständlich. Das Einzige, was ist, dass ich selber habe nie mehr mich verliebt. Nie mehr.
Und das hat vielleicht mit dieser Nacht zu tun. Mit dem Vertrauen.
Das Vertrauen in einen Mensch, ihn an mich herzulassen und er wieder enttäuscht zu werden, weil mein Ex-Mann hat mich verlassen wegen dem Autounfall, den ich hatte. Und das ist für mich, der muss man einen Menschen unterstützen.
Genau.
Und nicht verlassen. Ja.
Aber ich kann dich jetzt in die Nacht rauslassen. Mit dem Auto. Du bist mit dem Auto unterwegs,
sicher.
Gell? Passt es aber auf.
Es ist nur, wenn man darüber redet,
kommt es wieder.
Etwas anderes,
Eben, gell, dann kommt das wieder. Also du stehst jetzt sowieso neben mit dem Auto, oder? Du
bist
jetzt
nicht
mehr. Ah, okay, du bist schon daheim. Du kannst jetzt so quasi noch ein paar Minuten dort sitzen und noch vielleicht ein bisschen weiter los und nachher raufgehen.
Und das Bett. Abkühlen und dann können. Genau. Und es war schön, dass ich das mal erzählen konnte. Ich würde sagen, dass alle, die vielleicht in die gleiche Situation kommen, gut überlegen, was sie machen. Wirklich gut. Und manchmal denke ich, ich hätte vielleicht gescheiter dem Kind eine Chance gegeben als ihm. Und das ja greift noch, aber ich habe nicht den Mut gehabt. Alleine.
Ja, das ist auch schwierig. Und es ist wahrscheinlich wirklich schwierig, dann auch in der kürzesten Zeit irgendwo sich entscheiden. Und wenn jemand einem dann auch so Angst macht, dass der Arzt gemacht hat, das kann ich mir vorstellen, dass man dann so in die Enge getrieben wird, dass man dann irgendwie Contre-Cœur halt etwas macht.
Ja, das ist es.
Ja. Also, Sandra, alles Gute, danke fürs Telefon.
Danke. Bitte gern geschehen und dir noch gute Nacht.
Gleichfalls.
Danke.
Ciao, Sandra. Tschüss. 0800 0022 20. Unsere Telefonnummer. Eine verhängnisvolle Nacht. Wir haben schon 3 total spannende Geschichten gehört. Nimmt mich wunder, was jetzt der Marius erzählt. 59 bist du, Marius, gell?
Ja, das ist richtig. Seit 2 Wochen.
Seit 2 Wochen? Da kann man ja noch nachträglich gratulieren.
Danke vielmals.
Verhängnisvolle Nacht. Was ist da passiert?
Ja, es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Aber ja, meine Frau war damals im Spital gewesen. Ich war alleine daheim mit der Tochter. Und dann bin ich irgendwann einmal am Morgen bin ich verwacht. Und am Schrank habe ich gehört, als jemand an den Schrank geht, habe ich gedacht, das ist die Tochter, weil sie hat etwa Kleider von ihr bei uns im Schrank drin gehabt. Ich dachte, ja, sie kann ihre Kleider holen. Und dann ist das immer fürchte gegangen und dieser Schrank und überall. Dann dachte ich, was ist das? Was sucht sie eigentlich? Mhm. Und dann haben wir sie mal ein bisschen bewegt und ein bisschen tiefer geschnauft. Plötzlich habe ich mich schlafen gestellt und habe dann mir eine Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Dann dachte ich, jetzt spinnt sie aber. Also ich bin voll der Ansicht, sie ist meine Tochter, sie ist unsere Tochter, oder? Und dann ist das weitergegangen und gemacht und so. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen geruchsen und habe mich gedreht und habe mich zurückgedreht und als ich wieder gesehen, was da abläuft. Und dann ist dann niemand mehr rum gewesen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann ist sie aus, hat sie gefunden, was sie...
Hast du die wirklich, also jetzt weißt du, wenn ich sie so höre, ich weiss ja nicht, was dahinter ist, habe ich gedacht, ui, Taschenlampe ins Gesicht leuchten, dann wäre ja, mir ja, eigentlich alles klar.
Also für mich ist das Tochter gewesen.
Ja. Aber und du hast gar nicht an etwas Böses gedacht?
Nein, nein.
Lustig.
Nein. Gut. Und wir haben über die ganze Front, die wir haben, also die ganze Wohnung, das ist eine 4,5-Zimmer-Wohnung, über die ganze Front haben wir einen Balkon. Ja? Mhm. Und wir haben eigentlich immer die Storen und alles ist immer offen gewesen, ist immer ist Licht rein, am Morgen hat die Sonne geweckt, weißt, im Frühling, vor allem Sommer, hast du die Sonne im Gesicht gehabt und da bist du so gerne verwacht. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, jetzt ist sie weg und dann habe ich plötzlich in der Küche, wir haben immer ein Dauerli mit einer Kerze am Boden gehabt. Ein Dauerli gesagt, blablabla. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, okay, jetzt ist sie in der Küche. Und dann plötzlich höre ich, hinten habe ich mein Büro, ich bin selbstständig, habe ich mein Büro und dann plötzlich höre ich, als dort jemand will, die Tür aufbrechen. Weil ich habe selber eine Nacht oder selber einen Abend, ich habe relativ grösseren Betrag Tageseinnahmen daheim gehabt, habe das auf den Bürotisch gelegt. Und im Normalfall, das war nicht das erste Mal, dass ich Geld mit genommen habe, im Normalfall war das Büro offen gewesen. Und ich habe selber einen Abend an das Büro abgeschlossen. Frag mich heute nicht, wieso.
Manchmal
war das so
Intuition.
Ich habe das Büro abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, oh, was ist jetzt los? Bin ich aufgestanden, bin ich rausgekommen, das Wohnzimmer, eine Auslegeordnung. Ein hoher Puff, im Gang, ein hoher Puff. Ich dachte, hey, was ist das?
Dort hast du aber spätestens gedacht,
dass etwas nicht mehr
Tochter ist.
Ja, und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe keine Waffe da, auch wenn ich eine Waffe noch gehabt hätte, ich hätte nicht gewusst, was machen mit, oder? Ja.
Ja, mal einfach anheben, wie man das so in der Krimi sieht, oder?
Nein. Da bin ich zu sehr human und ich könnte das nicht. Mhm. Aber anyway, dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich auch Licht anzünden, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und habe überall von Licht anzünden. Und dann habe ich eigentlich gesehen, der Vollsäckel, vor dem Balkon zu hat es noch so das Dach von der Garage, ein Teil mit Stein drauf und Pflanzen. Und dann ist er vereist. wo das Licht angegangen ist, habe ich gesehen, ist einer voll gesäckelt.
Hast du in dem Moment, weil du jetzt von deiner Tochter erzählt hast, hast du in dem Moment, wo dir das bewusst worden ist, da ist jemand fremd in dieser Wohnung, hast du an die Tochter einmal gedacht, die in einem anderen Zimmer ist?
Ja, das ist das Erste, was ich nicht schaue. Ich bin auch hinterher. Caro, wir haben einen Einbrecher gehabt. Und sie... Ja, wenn wir so verwachen, oder? Und sie ist damals noch in der Stiftung gewesen. Sie hat auf ihrem Schreibtisch hat sie 50 Franken gehabt, ihr Sackgeld. Das war verschwunden gewesen. Also da war der Ding auch gewesen.
In ihrem Zimmer auch gewesen?
Ja, und hat ihr die 50 Schuss geklaut.
Das ist ja gemein, ne? Aber sag jetzt einmal, so im Nachhinein, wenn man dann das so Revue passieren lässt und die Taschenlampe, das Licht im Gesicht, dann kommt der erste Schrecken, oder? Hey, was denn mit mir alles hätte können anstecken können?
Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Und schau, Barbara, ich weiß nicht, wie viele Jahre, wenn ich auf dem Balkon etwas gehört habe, ich bin aufgeschreckt. Mhm. Und wenn es vom Wind war, wenn der Wind irgendwo etwas bewegt hat, ich bin im Bett gestanden. Das ist so etwas so schlimm, wenn du fremde Leute in deinem Schlafzimmer hast.
Mhm. Und zuerst noch meinst du irgendwo, ja, es ist jemand aus der Familie, es ist meine Tochter, die jetzt etwas sucht.
Ja. Und ich schlafe heute noch mit geschlossenen Stor. Ich kann die Storen nicht mehr auftun.
Von wann an lässt es denn jetzt schon runter? Also im Winter schon relativ früh?
Also normalerweise sind sie Tag durch zu, wenn ich daheim bin, wenn ich frei habe, die Frau frei hat, dann lassen wir die Storen auf, also wir können lüften und Licht reinlassen ins Schlafzimmer.
Mhm.
Sonst ist
es
zu.
Sonst ist einfach zu jetzt. Aber das ist der einzige Raum, der zu ist. Die anderen sind offen.
Nein, Büro auch. Büro, dort ist Storen unten. Weil dort habe ich alle meine Unterlagen und alles, oder? Und der Hit ist noch, das muss ich vielleicht auch noch sagen, das war noch ganz lustig gewesen. Der hat sämtliche Schlüssel, also alles, was er an Schmuck gefunden hat, hat er geklaut, was rumgelegen ist da. Und sämtliche Schlüssel, wo er gefunden hat, hat er versucht, das Büro aufzumachen. Und dann habe ich eine Lieblingsjacke damals, die habe ich sehr gerne angehabt. Und ich habe den Büroschlüssel in diese Jacke reingetan. Und er hat alle Schlüssel gefunden und diese Jacke hat er mir geklaut und hat sie nicht durchsucht, scheinbar.
Also er ist nicht in das Büro reingekommen. Er hat sie auch nicht aufgestemmt oder irgendwie so, also kaputt gemacht. Also das Geld, die Einnahmen...
Er wollte ihn auftun und dort habe ich ihn dann gestört. Und ich habe mir überlegt, die Waffe, was soll ich?
Ja.
Am Schluss habe ich gesehen, er hatte so eine Gartenhacke, die wir haben für unsere Pflanzen auf dem Balkon. Er hat das grösste Küchenmesser, das wir haben, da draussen gehabt. Also, und wer hat mehr Skrupel, oder? Auf jeden Fall hat er mir die Jacke geklaut, mit dem Schlüssel drin. Ich glaube, der ärgert sich heute noch.
Vor allem, wenn er jetzt würde zuhören. Sagen, genau dort bin ich mal gewesen. Also du weißt nicht, wer er war. Man hat den nie gefasst.
Man hat den nie gefasst. Aber das war schon damals, wo so, wenn ich es im 97, so ein bisschen aus dem Balkan, so aus dieser Gegend, hat es ja relativ viele Einbrecher gegeben.
Ist das manchmal nicht auch das, was einem schwierig macht? Also, dass, wenn man weiss, dass der irgendwo halt nicht gefasst ist, der ist immer noch rum und macht einem weiterhin Angst,
ja, dass der wieder kommt. Das ist lang. Lang ist das der Fall gewesen. Als wir wirklich, die Frau und ich und auch die Tochter, als wir wirklich Angst hatten und wir haben unsere Wohnung immer verrammelt. Weißt du, das ist, ich finde, da hast du so ein schlechtes Gefühl, du fühlst dich einfach nicht mehr sicher.
Und heute, also heute Abend jetzt, wie sieht es bei euch die Heim aus?
Ja, es sind einfach dort, wo es schon unten muss sein, ist sie unten. Und, Aber ich sage, das Gefühl so langsam, es ist nicht mehr so schlimm, aber es ist unangenehm. Eben, ich kann am Morgen nicht mit der Sonne verwachen.
Mhm. Also das, es hat sehr vieles, es hat sehr vieles verändert im Leben.
Zu ja, schon noch, ja. Schon noch.
Ah, danke vielmals, dass du erzählt hast.
Und, ja, und ich wünsche das niemandem, weil es sind die ersten 3, 4, 5 Jahre. Das ist Horror. Mhm. Du schläfst dann auch so schlecht.
Mhm.
Alles, was du hörst, was nicht müsste sein oder nicht sollte sein, da stehst du im Bett.
Ja. Und verbindest es natürlich immer wieder irgendwo mit dem.
Ja.
Oder? Aber jetzt ist es gut. Also wenn du jetzt ins Bett gehst, ist kein Problem mehr.
Nein, jetzt so langsam ist es okay. Mhm. Und ich weiss, ich habe... Was muss gesichert sein, ist gesichert und von dem her passiert nicht mehr viel.
Okay. Ich kann dich jetzt wieder in die Nacht rauslassen. Weißt du, wir haben hinten dran, wir könnten noch weiterreden.
Ja, und es hat zum Teil ja, tragischere Schicksal, was ich gehört habe.
Nein, aber ich denke, ich kann mir das eben vorstellen, wie das ist, oder? So in der Dunkelheit und man hört das und kann dann nicht schlafen. Ich kann es nur wollen als Angebot so in den Raum stellen.
Okay.
Also, mach's gut. Alles Gute.
Schönen Abend noch.
Gleichfalls. Merci. Ciao, Markus. Barbara, tschüss. Ciao. Maria, da ist Barbara.
Hallo Barbara.
Erzähl du mir von deiner verhängnisvollen Nacht.
Ja, die liegt schon lange zurück, das war 1983. Mein Mann ist aus New York gekommen und wir sind miteinander gegessen. Und ich habe noch einen Freund mitgenommen und habe gesagt, ich will die Scheidung.
Und dann, das sagt mir jetzt, weißt du, so Scheidung, also das hast du alles dir vorgenommen?
Ja, ich bin auf New York zu ihm und habe ihm das dort schon gesagt. Und ist er gewalttätig geworden, hat alle Kleider verschnitten, zum Fenster rausgerührt und ich musste die Polizei kommen, dass ich zum Haus raus konnte.
Mhm.
Dann haben wir gedroht, er zündet unser Haus an. Bin ich in die Schweiz zurückgekommen und zwei Monate später ist er nachgekommen und hat mir dann angerufen, er sei hier. Dann habe ich in der Polizei angerufen und habe gesagt, bitte helfen Sie mir. Wir haben ein 10-Familien-Haus und mein Mann will das Haus anzünden. Und dann haben sie gesagt, ja, sie können nichts machen, solange es nicht passiert ist, können sie nichts machen.
Mhm.
Und nach dem Gespräch am Abend haben wir ihn ins Hotel gebracht und hat mir Freund gesagt, du kommst zu mir, es geht dir nicht gut. Wir reden dann noch ein bisschen und dann bringen wir dich heim. Und ich habe daheim ein Licht brennen.
Mhm.
Mein Mann ist unterdessen in das Haus und hat das Haus angezündet.
Ist das wahr?
Wo 10 Familien drinnen geschlafen haben, ja.
Um welche Zeit
ist denn? Morgen 2. Und er hat aber oben, wo ich zu oberst oben gewohnt, hat er das Haus angezündet und dann zum Glück ist niemand umgekommen.
Also er ist in die Wohnung reingegangen, wo du drin gelebt hast oder wo ihr drin gelebt habt und die hat er angezündet?
Oben dran, auf mir und ich hatte dort alles dort, ich habe meine Wohnung vermieden und die Wohnung von meiner Mutter dort drin habe ich gelebt, nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin. Und neben mir haben die Leute auch geschlafen, wenn das Feuer durchs Dach für eine Abwehr wäre, die wahrscheinlich gestorben.
Du bist dort schon zu Hause gewesen, oder bist du noch bei dem Freund
gewesen,
wo du...
Nein, ich gekommen bin, hat das Haus schon leicht gebrannt.
Was ist dir durch den Kopf geschossen? Also hast du da so blitzschnell können reagieren? Ist die Feuerwehr schon da gewesen, oder hast du die dann müssen irgendwo
alarmieren? Nein, die haben alle schon angefangen löschen, die sind schon am Löschen gewesen. Also ich war etwa eine Stunde weg in dieser Zeit. Also muss ziemlich schnell dort hochgegangen sein. Benzin vis-à-vis vom Hotel geholt und hat das Haus angezündet und hat gemeint, ich sei daheim.
Und hat dich quasi in dem Haus abbrennen?
Ja.
Alle sind gerettet worden, alles ist eigentlich, es ist verhängnisvoll gewesen, aber es ist eigentlich alles dann für all die Menschen und für dich selber irgendwo ist nichts körperlich passiert, aber was ist bei dir passiert?
Also ich habe eine schwere Depression bekommen. Zum Glück hatte ich meine Familie, sonst weiss ich nicht, ob ich noch da war. Ich kann das fast nicht mehr vertragen, dass mein Mann das Leben von diesen Leuten, die ich damals 30 Jahre gekannt habe, die dort drinnen gewohnt haben, gefördert hat. Ja.
Ja, und die sieht er auch, oder? Er hat ja gemeint, du seist drin.
Mhm.
Das hat eben, was, du hast gesagt, ich bin in eine tiefe Depression gegangen. Also,
mhm.
Wie hat das Loch ausgesehen? Und wie vor allem bist du also, nachher wieder rausgekommen?
Das Gefühl, dass er die Menschen gefördert hat, das hat mich fast, ich habe das fast nicht können prägen.
Mhm. Ihn hat man verhaftet?
Ja, er ist dann nur einen Monat ins Gefängnis gekommen und ist ausgewiesen worden. Er hat nichts, keine Verantwortung müssen übernehmen für das, was er gemacht hat. Er ist dann wieder auf Rom abgebracht worden und am nächsten Tag, er hat 15 Jahre Landesverweise bekommen, hat am nächsten Tag den Zug genommen und ist zurück in die Schweiz gekommen zu meiner Schwester und hat mir angerufen, er sei jetzt wieder da.
Und dann? Hast du wieder die Polizei angerufen?
Nein. Da habe ich mich mit dem ein paar Mal getroffen.
Wieso das?
Weil er gesagt hat, er hat mich geliebt und er hat den Verlust nicht mehr verkraften.
Und du hast ihm das geglaubt und hast dann gefunden, ja gut, dann rede ich jetzt mit ihm darüber. Hast du das können?
Ja.
Und was ist bei dem Gespräch rausgekommen?
Ich habe mich dann auch fast ein bisschen verantwortlich gefühlt für alles. Ich habe versucht, ihm zu vergeben, aber ich habe es nicht können.
Mhm.
Ich habe die Entscheidung alleine durchgeführt. Er hat mir dort Unterschrift gegeben.
Also er ist dort bei diesen Gesprächen, ist er nicht irgendwo nochmal gewalttätig geworden?
Nein.
Okay. Also und du hast die Scheidung durchgeführt?
Und er ist dann auf Bangkok. Und vor 10 Jahren hat er mir angerufen, ob ich wieder zurückkomme. Und ich habe ihm gesagt, nein.
Und jetzt?
Ich habe leider noch einmal zwei Männer Partner gehabt, die mich auch geschlagen haben. Und ich bin jetzt seit 13 Jahren allein.
Und wie fühlst du dich?
Ich habe einen Sohn und ich bin sehr eine glückliche Mutter und er ist mein grösstes Glück von meinem Leben.
Mhm. Und der Sohn ist von welchem von diesen drei Mann?
Letzter Partner.
Okay. Also aus dieser Beziehung, die so schlimm war, dort hat es kein Kind gegeben?
Nein, ich kann nicht wählen.
Mhm. Mhm. Und jetzt bist du also mit ihm alleine?
Ja.
Und du hast das Gefühl, es geht dir jetzt gut? Also kommt die Geschichte von dem brennenden Haus immer wieder mal auf?
Schon, ja, aber ich habe es verkraftet. Das ist
Und die Leute, also ich meine eben die Leute, die du zu allen Beziehungen hast, hast gesagt, ich habe 30 Jahre mit denen zusammengelebt und er hat denen ihr Leben gefördert. Zu denen hast du dann noch Kontakt?
Ja. Ja. Also zu einer Familie.
Mhm. Und mit ihnen hast du dann noch können das so ein bisschen verarbeiten, was da passiert ist?
Nein, eigentlich nicht. Nicht. Also, wir haben nie darüber geredet. Nein.
Warum denn nicht? Einfach, haben alle nicht darüber reden dann?
Wir haben das Haus nachher gerade verkauft.
Das war dann für dich wichtig gewesen, so, dass das weg ist, so, das Haus?
Also, das ist keine Entscheidung gewesen von meiner Mutter. Ja. Wir sind ja eine Erbengemeinschaft.
Ja. Aber das Haus wäre sonst immer als Erinnerung. Ah, gut, also du siehst es ja immer noch.
Ja.
Und wenn du jetzt siehst, das Haus, was für Erinnerungen löst es aus?
Eigentlich mehr die guten von all den Jahren, wo ich dort aufgewachsen bin und eine glückliche Kindheit hatte. Ja.
Also du bist auch dort aufgewachsen und es ist eigentlich vor dieser verhängnisvollen Nacht eigentlich vieles auch gut gewesen.
Ja.
Nicht nur alles ganz schlimm.
Nein.
Ja, dann danke ich dir auch, Maria, dass du angerufen hast. Und ich hoffe, du hättest eine gute Nacht noch.
Ja, bin am Korrigieren.
Okay, du bist Lehrerin?
Ja.
Ah, gut. Aber nicht so streng mit den Noten, gell? Um was geht es gerade?
Aufsätze.
Ah, super. Das habe ich immer gerne gemacht, Aufsätze. Also, dann wünsche ich dir viel Vergnügen noch beim Korrigieren. Alles
danke.
Gute. Gut, ciao, Maria. Ja. Tschüss. Und das wäre es von unserer Seite. Merci vielmals fürs Mitmachen. Es war total spannend, was heute wieder gelaufen ist zu diesem Thema. Und am nächsten Dienstag sehen wir uns zum Thema «Trotz allem ein Kind». Also man könnte sagen, trotz Erbkrankheit ein Kind. Wir haben heute ja auch sehr viel schon über Kinder geredet. Trotz kein Geld ein Kind oder trotz kriselnder Beziehung ein Kind. Was ist es bei uns, dass ihr ein Kind wollt haben? Gut. Gute Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach Podcast. Von DRS3 und SF1.